Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Dennis Lewandowski und wir sprechen heute über den Grand Prix von Austin. Denn im papayafarbenen Jurassic Park ist einer ganz groß in den Rückspiegeln der Jeeps angekommen, der V-Rex. Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Austin und darüber und über vieles mehr möchte ich heute mit meinem Freund, meinem Mentor und meinem Vorbild Kevin Scheuren reden. Hallo Kevin.
Oh Gott, ob man das will, aber ich nehme es natürlich an. Hallo Dennis.
Hallo Kevin. Kevin, bevor wir zu Max Verstappen kommen und zu all den Gewinnern und Verlierern dieses Rennens, ist natürlich noch ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Der Grand Prix in Austin war wieder ein voller Erfolg für die Formel 1, ausverkaufte Tribünen, tolle Bilder. Auch ein Rennen, was zwischenzeitlich für Action gesorgt hat. Was an diesem Wochenende aber auch passiert ist, ist ein großer Deal für die Formel 1 über die Bühne gegangen, nämlich ein Deal mit Apple. Ab 2026 wird das Unternehmen, was wir ja meistens aus der eigenen Hosentasche kennen, iPhone, iPad, iMac, auf seinem TV-Streaming-Dienst, Apple TV, die Formel 1 übertragen in den USA. 140 Millionen Dollar dem Vernehmen nach zahlt Apple pro Jahr an die Formel 1 dafür. Und mich würde sehr interessieren, Kevin, wie schätzt du das Ganze erstmal als Deal für die Formel 1 in Amerika ein? Und glaubst du, dass das Ganze auch nach Europa rüberschwappen könnte? Wir haben ja auch in unseren Gruppen gehört, die Angst um den eigenen F1-TV-Account, die wird ein bisschen größer. Was glaubst du, was erwartet uns da in Zukunft noch?
Also ich glaube, für die Formel 1 ist das der perfekte Deal. Weil wohin geht der Weg derzeit? Zu einer hohen Exklusivität. Also alle Sportrechte, die vergeben werden, am liebsten ist es den Broadcastern oder den Plattformen, dass sie das Ganze exklusiv haben. Und die Zusammenarbeit zwischen Apple und der Formel 1, alleine durch diesen Formel 1-Film, ist die ja schon vorangeschritten. Und in den USA hat ESPN, Disney sich entschieden, die Formel 1 nicht mehr zu verlängern, nachdem sie ja den Vertrag, den sie zuletzt hatten, ja schon vorher verlängert hatten, bevor der überhaupt zu Ende war, weil sie gemerkt haben, oder ist ein gewisses Grundinteresse. Und die Formel 1, Liberty Media als Eigentümer, möchte natürlich das maximale Geld verdienen. Und mit Apple ist das zu machen. Apple zahlt denen den Preis, den sie haben möchten und bietet ihnen auch die Möglichkeit, F1 TV zu migrieren. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen echt Sorge um ihren F1 TV-Account haben. Und ich kann das auch verstehen, denn die Sorge ist berechtigt. Am Ende des Tages ist F1 TV für die Formel 1, auch wenn es ihr eigener Streaming-Dienst ist, glaube ich, nichts, was Gewinner abwirft. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Kosten für Server, für diese ganze Bibliothek, für Live-Übertragungen, auch für das eigene Team, auch wenn die Mitarbeitenden vielleicht nicht so teuer sind, aber all das, wo man, Satelliten buchen muss, wo man Live-Kameras buchen muss, das kostet alles Geld. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Und wenn man das ausgliedern kann, wenn zum Beispiel Apple das produziert, dann sind das keine Kosten mehr für die Formel 1. Wenn die Bibliothek auf Apple-Servern liegt, sind das keine Kosten mehr für Liberty Media. Und von daher glaube ich, dass F1 TV, so wie wir es kennen, in den nächsten Jahren dem Tode geweiht ist. Muss es aber nicht sein, weil es wird ja bei Apple dann drin sein. Und ich glaube, Amerika ist erstmal der erste Ort, an dem das passieren wird. Ich denke, nach und nach werden alle internationalen TV-Rechte zu Apple wandern, zumindest die exklusiven Pay-TV-Rechte sozusagen. Ich würde nicht denken, dass Apple nicht interessiert daran ist, noch selber ein bisschen Geld zu machen mit Sublizenzen, sprich, dass man mit Free-TV-Sendern zum Beispiel zusammenarbeitet, wo einzelne Rennen gezeigt werden können, weil das natürlich auch irgendwo ein Stück weit, wie Sky das jetzt in Deutschland macht, wenn man es auf RTL schaut, das dann präsentiert oder in Kooperation mit Sky Sport. Sowas in der Richtung kann ich mir bei Apple auch vorstellen. Aber es macht nur Sinn, wenn die USA die erste Station für dieses Thema sind und dann nach und nach, ich glaube 2027 läuft in Deutschland aus, in Italien aus, also da, wo es jetzt noch bei Sky läuft, 2029 läuft es dann in UK aus. Das ist dann der große, große Deal und das passt dann auch so ein bisschen in das, was die Formel 1 da gerade abgeschlossen hat, nämlich einen Vertrag bis 2030. Heißt, wenn 2029 Sky UK ausläuft und man für 2030 neu verhandeln muss, ist das auch wieder Masse, die du hast, um diesen Vertrag zu verhandeln und um dann bekannt zu geben, dass die kompletten weltweiten exklusiven TV-Rechte der Formel 1 im Pay-Bereich zu Apple wandern werden. Deswegen macht euch darauf gefasst, dass das passieren kann, dass das wahrscheinlich passieren wird. Und aus Sicht des Unternehmens kann ich das komplett verstehen. Es spricht alles dafür, dass man das mit Apple so macht. Und dieser Deal ist auch ein wegweisender Deal für die Formel 1, weil das ein Unternehmen wie Apple sagt, wir möchten das gerne so haben. Das war vor vielen, vielen Jahren auch nicht absehbar. Das ist wieder mal ein Indiz dafür, welche Mainstream-Power die Formel 1 mittlerweile hat.
Ja, das ist komplett richtig. Ich merke ja auch selber gerade aktuell, ich bin jetzt, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, gerade in Südfrankreich im Urlaub, da habe ich auch schon ein bisschen
geschwitzt. Man wird es gar nicht sehen, weil es regnet.
Ja, weil es regnet. Da habe ich auch schon ein bisschen geschwitzt, ob es überhaupt funktioniert. Und von daher ist das aktuell doch ein bisschen problematisch mittlerweile mit F1 TV. Es wird immer mehr abgeschaltet, es wird immer weniger. Und von daher scheint der Weg von F1 TV tatsächlich zu Ende zu sein. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie Apple das dann letztendlich wirklich lösen wird, wie es dann funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die glaube ich, uns in Zukunft eben alle betrifft dann als Konsumenten dieses Sports. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und sobald wir da auch wieder weitere Neuigkeiten haben, werden wir dann auch wieder drüber sprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir aber nun, Kevin, zu dem Mann, der ja wieder aller Ehre, die wir ihm jetzt zuteil werden lassen, ja, dem diese Ehre einfach gebührt. Max Verstappen hat ein nahezu perfektes Wochenende abgeliefert, hat den Sprint gewonnen, hat die Pole Position geholt, das Rennen geholt. Ich würde fast sagen, ein perfektes Wochenende. Und vor allen Dingen hat sich doch wieder mal in Schlagdistanz gebracht, weil ja Lando Norris weniger, aber Oscar Piastri gerade auch ein bisschen gepatzt hat, sich wieder in Schlagdistanz für die WM gebracht. Auch er selber hat in der Pressekonferenz nach dem Rennen gesagt, die Chance ist da, wir müssen solche Wochenenden jetzt bis zum Saisonende abliefern, dann ist alles möglich. Also auch der Niederländer scheint so ein bisschen wieder daran zu glauben, dass es um die WM gehen kann. Es sind jetzt noch 40 Punkte zu Oscar Piastri, 26 zu Lando Norris. Und wenn wir das gegenwärtige, unser Lieblingswort wieder, Kevin, Momentum nehmen, dann läuft es gerade sehr, sehr gut bei Max Verstappen, oder?
Ja, und Grüße gehen natürlich erstmal raus an Philipp, unser Gruppenmoderator der Starting Grid Fans Telegram-Gruppe, der ja auf die Idee kam, den V-Rex ins Spiel zu bringen, also den Tyrannosaurus Max, wenn man so will. Ey, es ist krass, also was Max Verstappen da abgerissen hat am Wochenende. Ich glaube, was am beeindruckendsten ist, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ist diese Lockerheit, ist diese Ruhe, Entspanntheit. Ne? Also er lässt sich nichts anmerken, ja. Und das ist da dann das am gefährlichsten. Da ist er für mich und ich denke für dich auch echt am gefährlichsten.
Definitiv. Also Max Verstappen, der wirkt eben tiefenentspannt. Ich glaube auch, weil er weiß, er hat am wenigsten zu verlieren in diesem ganzen WM-Kampf jetzt. Wenn er nicht Weltmeister wird, und ich bin mir ziemlich sicher, davon ist er lange, lange nicht ausgegangen. Er hat ja selber gesagt, wenn mir einer in Zandvoort gesagt hätte, dass ich hier noch um die WM fahre, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und jetzt ist er da. Und alles, was er schaffen kann, ist eine vielleicht der größten Comeback-Stories der Formel-1-Geschichte zu machen und diesen WM-Titel, der dann wirklich meiner Meinung nach zumindest auch 2021 komplett überstrahlt, den einzufahren. Und alles andere, alles, was passieren kann, wenn ob Piastri Weltmeister wird, ob Norris Weltmeister wird. Keiner wird Max Verstappen deshalb irgendwie Häme zeigen, keiner wird da irgendwie über Max Verstappen urteilen, weil er hat alles gegeben. Er hat, als das Auto wirklich komplett weit weg von allem war, hat er die maximalen Ergebnisse rausgeholt, er hat wirklich immer alles gegeben und jetzt, wo das Auto wieder besser ist, wo das Auto konkurrenzfähig ist, fährt er wieder einen Sieg nach dem anderen ein. Und ich glaube, und da haben wir auch drüber gesprochen, wenn es dann wirklich zu einem WM-Kampf kommen sollte, zu einem richtigen WM-Kampf auf der Strecke auch, dann werden Oscar Piastri und Lando Norris, glaube ich, ganz, ganz große Probleme kriegen, Max Verstappen dann noch zurückzuhalten. Ich glaube, wenn der Blut leckt, dann wird er da sein und dann wird er die beiden, ich glaube, auch besiegen können, wenn er sich natürlich ranrobben kann. Aber aktuell läuft alles für ihn. Oscar Piastri schwächelt ein bisschen mehr. Oscar Piastri ist der den größeren Punktevorsprung hat. Da knabbert er dann mehr von ab mit diesem Sieg auch gestern. Aber auch Lando Norris ist aktuell scheinbar noch nicht in Schlagdistanz, wieder einen Grand Prix zu gewinnen. Zumindest kommt es mir aktuell so vor, dass da doch ein Stück weit was fehlt. Und Max Verstappen beißt dann zu. Der V-Rex, ja,
ja.
Der beißt zu. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, Kevin. Das ist immer blöd zu betiteln, aber ist für dich seine Chance nach Austin dann nochmal ein wirkliches Stück größer geworden, so, wenn wir jetzt einfach mal prozentual was in den Raum werfen?
Er ist für mich
Top-Favorit. Was wäre so dein Bauchgefühl?
Er ist jetzt für mich Top-Favorit, okay, auf die Weltmeisterschaft.
Okay.
Aus dem Grund, weil bei McLaren irgendwas gerade nicht richtig läuft. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Zac Brown versucht sich in üblich in Erklärungsnot, ja, weil auch, also klar, ich meine, Oscar Piastri hat sich jetzt nicht wohlgefühlt im Auto, das mag ja so sein. Lando Norris war aber in der Qualifikation 3/10 hinter Max Verstappen. Ja, 3/10 knapp. Das ist viel. Das ist viel zu viel. Er tut sich gegen Charles Leclerc schwer. Er hat natürlich auch im Kopf immer den Gedanken, ich darf jetzt nicht ausscheiden. Ich darf jetzt hier nicht irgendwie völlig aggressiv in dieses Duell gehen, sonst fliege ich raus, dann sind meine Punkte weg. Weil, worüber reden wir denn? Wir reden nicht über die, ich habe es hier gerade, 14 Punkte Abstand, die Norris zu Piastri hat. Wir reden über die 40 Punkte Abstand, die Piastri zu Verstappen hat. So. Also warum reden wir nicht über den WM-Kampf der beiden McLaren? Weil jeder im tiefsten Inneren, der genau diese Punkte anführt, Max Verstappen als Top-Favorit sieht. Hinterfragt euch mal selber. Wenn ihr so darüber redet, mit Leuten darüber redet, redet ihr darüber, ja, jetzt ist der Norris 14 Punkte hinter Piastri, der wird es jetzt packen. Oder sagt ihr, ey, der Verstappen, der ist nicht mehr weit weg. Der Verstappen ist nicht mehr weit weg. Und was bedeutet das dann für uns? Also unterbewusst haben wir, glaube ich, alle, die diese Denke haben, die diese Denke nicht haben, die haben sie nicht, logischerweise, haben Verstappen als Top-Favoriten auf die Weltmeisterschaft. Weil er kann das. Er kann Weltmeisterschaftskampf. Er ist der V-Rex. Er ist der, der die Konkurrenz, wenn sie schwächelt, auffrisst. Ja, und die Konkurrenz schwächelt. Und er schwächelt extrem. So, und ich weiß nicht, was sie bei Red Bull gefunden haben. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal rauskommen wird. Also ob es am Unterboden liegt, ob sie ähnlich wie McLaren das mit der Reifen- und Bremskühlung und all das, ne, dieser Kniff, den man da offenbar bei McLaren gefunden hat. Und nein, es ist kein Wasser im Reifen. Ja. Ob es das ist, aber es ist im Endeffekt ja auch egal, weil so viele Punkte an einem Rennwochenende aufzuholen, ich meine, da kam natürlich noch die Sprintnummer dazu bei den beiden McLaren, aber das musst du als Max Verstappen dann ja auch nach Hause bringen. Aber come on, haben wir was anderes erwartet? Wenn er die Chance bekommt, dann fährt er das so nach Hause. Er ist der beste Fahrer im Feld und ja, für mich der Top-Favorit auf die Weltmeisterschaft. Wie ist es für dich?
Ja, ich spiele auch immer mehr mit dem Gedanken, weil, also ich bin noch ein bisschen vorsichtiger als du, was das angeht, weil ich mir aktuell einfach vielleicht auch nicht vorstellen kann, aufgrund des Saisonverlaufs, dass sich die beiden McLaren-Piloten das wirklich so aus der Hand nehmen lassen. Aber, wie gesagt, Max Verstappen, da bin ich 100% der Meinung, wenn er die Chance hat, dann wird er die beiden schlagen. Und ich befürchte vernichtend. Und ich glaube dann, wir werden ja später auch noch über die beiden McLaren-Piloten sprechen, dann werden die wirklich, ja, gebrochen sein. Ne? Also wenn Max Verstappen den Move jetzt noch macht, da Weltmeister zu werden. Und wenn es einer kann, und du hast es gerade gesagt, und da bin ich auch hundertprozentig dabei, egal wie sich da Leute drüber aufregen mögen. Max Verstappen ist der beste Fahrer, den wir aktuell wahrscheinlich auf diesem Planeten irgendwie haben. Und wenn der angreifen kann, dann wird er es holen. Das glaube ich auch. Also wenn er wirklich in die Situation kommt, dann wird er es holen. Da bin ich wirklich von überzeugt.
Ja, ich meine, man sieht es ja auch, wie er es an diesem Wochenende gemacht hat. Ne? Da war absolute Ruhe, da war absolute Konstanz in den Runden. Es war von vornherein sein Wochenende. Und ich bin da total bei dem, was Dr. Marco sagt. Also er ist so entspannt, er ist so locker, er lässt sich ja auch nicht wirklich irgendwie beeinträchtigen davon, dass er jetzt wieder in die Richtung WM kommt. Er sagt dann halt, ja, wir haben unsere Chance, aber wir müssen das Wochenende für Wochenende maximieren. Wir müssen Wochenende für Wochenende genau diese Leistungen zeigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zweifle nicht daran, dass Red Bull diese Leistung zeigt. Ne, dann kommen noch diese Mindgames dazu mit diesem Klebeband und sowas, was da jetzt natürlich denen eine Strafe eingeheimst hat. Aber das macht alles irgendwas mit dem Konkurrenten. Ja, du kannst darüber reden, ob das unsportlich ist, dass der Red Bull-Mechaniker nochmal versucht hat, da hinzukommen zu diesem Klebeband, was man bei McLaren für Lando Norris an die Wand aufgehängt hat. Und man hat ja bei McLaren auch schon, weil es ja schon öfter vorkam, dass man bei Red Bull dieses Klebeband abnehmen wollte, ein Klebeband gemacht, was quasi Rückstände hinterlässt, damit Norris das trotzdem sieht. Aber hey, das ist WM-Kampf, ja, das ist Red Bull, da muss man sich, da ist man mit allen Wassern gewaschen. Also kein Team weiß, wie sehr man diese Grenzen ausreizen kann, wie es Red Bull Racing tut und wie es Max Verstappen auch getan hat in 2021. Ja, da wurde jede Grenze ausgelotet gegen Lewis Hamilton, teilweise auf unsportlichste Art auf der Strecke. Und ich finde, da muss McLaren jetzt mal wach werden, da muss McLaren jetzt mal sich gerade machen und auch mal ein bisschen Brust zeigen. Ja, immerhin sind sie Konstrukteursweltmeister und immerhin sind ihre beiden Fahrer Erster und Zweiter in der Weltmeisterschaft, aber den Eindruck machen die beiden nicht. Stefan Ehlen hat das im Livestream am heutigen Montag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de wunderbar gesagt. Du hast die ersten drei, ja, wenn ihr uns jetzt auf YouTube seht, wie ich die drei habe, ne, mein Daumen ist quasi, ist Lando Norris, mein Zeigefinger mein Daumen ist Oscar Piastri, mein Zeigefinger ist Lando Norris und mein Mittelfinger ist Max Verstappen. So, und welcher Finger ist eigentlich gerade oben? Denk mal drüber nach. So, und das ist es einfach, ne? Und der zeigt denen am Ende genau diesen Finger, wenn es darum geht, Weltmeister zu werden, wenn das so weitergeht. Und das ist das Momentum. Das ist das, was jetzt die nächsten Wochen anstehen wird. Es ist lange vorbei, dass man sagen kann, die Strecke passt zu dem, die Strecke passt zu dem. Wir haben uns ja auch komplett verrannt. Ja, also das ist es doch. Wir haben uns letzte Woche komplett verrannt. Und das wird heute auch noch Thema sein. Und da stehen wir hier oder sitzen hier und werden darüber reden und werden sagen, ja, haben wir schöne Scheiße geredet. Am Ende kommt es eh anders. Und deswegen bin ich unglaublich gespannt auf Mexiko und ob es direkt da weitergeht. Und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock auf diesen Dreikampf, weil dann haben wir endlich einen WM-Kampf. Und das ist dann das, was McLaren sich selber eingebrockt hat.
Definitiv. Vielleicht wäre das ja, Kevin, eine Geschichte für unsere Spotify-Umfrage. Glaubt ihr, dass Max Verstappen Weltmeister wird? Würde mich mal interessieren, wie da draußen so die Gemengelage ist bei euch, bei unseren Hörerinnen und Hörern.
Ich kann übrigens mal eben ganz kurz aufklären. Ja. Wir haben ja noch letzte Woche habe ich noch eine Umfrage gestartet. Da ging es darum, ob ihr glaubt, dass Oscar Piastri Red Bull zu McLaren verlassen könnte am Ende der Saison. Ich meine, das habe ich letzte Woche gemacht, ne? Ja, hier. Könnt ihr euch vorstellen, dass Oscar Piastri McLaren bereits Ende der Saison verlässt? 59% sagen ja. 40% sagen nein. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie 99% rauskommen können, aber das ist Spotify-Logik. 1% fällt durchs Raster.
Ja, aber ich sag mal so, je näher Max Verstappen jetzt dann auch noch kommt, desto wahrscheinlicher wird es ja, dass bei McLaren dann vielleicht ja noch mehr explodiert im Winter. Also ja, sehr gespannt. Ja, Kevin, jetzt ist schon der erste Moment gekommen, wo ich Buße tun muss an alle Ferrari-Fans da draußen, denn ich habe letzte Woche mit meiner unendlichen Weisheit, meiner Weitsicht, meinem Know-how zum Thema Formel 1 natürlich gesagt, dass Ferrari in Austin keine Chance haben wird, sich irgendwie gut zu positionieren und ich auch keine Verbesserung sehe. Und wen haben wir jetzt als Gewinner dieses Grand Prix mit hier eingeschrieben? Ferrari. Ganz kurz einmal die Zahlen, Daten, Fakten. Lewis Hamilton im Sprint Vierter, in der Qualifikation Fünfter, im Rennen ebenfalls Vierter. Charles Leclerc im Sprint Fünfter, in der Qualifikation Dritter und im Rennen ebenfalls Dritter. Ferrari war an diesem Wochenende wirklich mal wieder da. Ferrari zeigt sich verbessert. Lewis Hamilton hat ein, wie ich finde, sehr gutes und beständiges Wochenende in seinem quasi zweiten Heimatland Amerika abgeliefert. Man hat gemerkt, er hat sich wohlgefühlt. Es hat funktioniert. Es waren wirklich super Momente von ihm dabei. Ich glaube, wer aber wirklich die größten Lorbeeren an diesem Wochenende verdient hat, ist Charles Leclerc, Kevin. Er hat einen famosen ersten Stint auf dem Softreifen gefahren, hat dann auch natürlich am Start dadurch auch gewonnen, konnte Lando Norris eine ganze Zeit lang im Rennen die Position 2 abluchsen, hat dann auch dieses Duell mit Lando Norris wirklich gut gefahren, sehr lange diesen Platz 2 gehalten, auf den abgekauten roten Reifen hat er Lando Norris da wirklich alt aussehen lassen teilweise und musste sich am Ende dann ergeben. Ich glaube aber, das tut dem Geleisteten, was Charles Leclerc geleistet hat an diesem Wochenende, aber kein Abbruch. Für mich und auch für die Fans, ne, er wurde ja auch gewotet, ganz klar Fahrer des Tages. Und was gleichzeitig auch dazu kommt, Ferrari kann den Abstand auf Mercedes auf nur noch 7 Punkte in der Konstrukteurs-WM verkürzen. Also Ferrari an allen Fronten verbessert und an allen Fronten mit einem, wie ich finde, wirklich famosen und guten Wochenende. Und daher möchte ich mich dann auch wirklich bei allen Ferrari-Fans für meine Äußerung der letzten Woche entschuldigen. Da habe ich ins Klo gegriffen.
Ich nehme stellvertretend die Entschuldigung natürlich an. Ne, das ist ja ganz klar. Ja, krass. Also, seien wir ehrlich, ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Ne? Ich habe ja auch, wir kommen dann gleich auch noch zu Nico Hülkenberg. Ich habe eigentlich kein Ferrari-Team auf einem Niveau gesehen, auf dem sie dann allesamt gefahren sind. Und bei Ferrari ist es schön zu sehen, was das auch mit dem Team macht. Ne? Wenn du merkst, hey, es funktioniert mal was und es geht auf, unsere Pläne gehen auf, die Leistung stimmt. Wir müssen schon sehen, dass der Sprint insgesamt nicht gut genug war von Ferrari. Also die müssen irgendwas von Samstagvormittag bis Nachmittag gefunden haben, wo sie das Auto umgestellt haben, weil im Grunde ging es erst ab der Qualifikation zum Hauptrennen so wirklich, wirklich gut. Jetzt werden im Hauptrennen natürlich mehr Punkte vergeben. Deswegen kann man sagen, ist schon gut gelaufen. Also es hat immer noch so Licht und Schatten, auch an diesem Wochenende gehabt. In der Qualifikation die Fehler beider Fahrer. Einer hat sich gedreht, der andere hat sich verbremst. Also es war nicht alles rosa-rot. Aber ich glaube, was wichtig ist für Ferrari, ist diese kleinen Achtungserfolge zu feiern und für sich zu sehen, hey, da geht was. Also selbst wenn. Und Charles Leclerc selber hat ja auch in der Pressekonferenz dann gesagt, es wäre schon schön, noch ein Rennen zu gewinnen dieses Jahr. Und er gibt die Hoffnung dafür auch nicht auf. Und ja, ich glaube, das ist was Wichtiges, dass keiner da die Hoffnung aufgibt, dass es besser werden kann. Ich weiß nicht, inwiefern Charles Leclercs Äußerungen bei Timo Glock, bei Stop the Glock über das Auto 2026 ironisch waren oder ernst gemeint. Da hat er gesagt, das Auto für 26 fühlt sich gut an, obwohl es ganz anders ist als das, was er dieses Jahr fährt. Ich habe seinen Schmunzeln jetzt nicht 100% deuten können. Übrigens, Timo Glock für mich auch ein Gewinner des Wochenendes. Super Experte bei Sky. Ich liebe ihn. Ich mag es, ihm zuzuhören. Toller Typ. Tut Sascha Roos gut, tut der ganzen Übertragung gut, mit einer nüchterneren, analytischeren Sichtweise, aber trotzdem mit einem Augenzwinkern und immer dabei. Also großes Kompliment an Timo Glock hier von mir auch nochmal. Und ja, Leclerc hat das ja herausragend gemacht. Für mich war der erste Stint von Charles Leclerc im Hauptrennen Weltklasse, wie er Lando Norris im Grunde genommen vorgeführt hat, immer wieder in dieselbe Falle gelockt hat und Leclerc oder Norris hat die Falle immer angenommen. Obwohl ich sagen muss, auf der anderen Seite, das Manöver dann, als er ihn überholt hat, das war stark, das war richtig gut, das war überraschend, da musste er rein, das war, hat mir sehr gut gefallen, aber bis dahin, finde ich, hat Leclerc das top gemacht und völlig verdient Fahrer des Tages geworden, meiner Meinung nach auch. Ja, und darauf kann man aufbauen. Ich meine, man hat mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton zwei wirklich gute, tolle Formel-1-Fahrer. Ja, und jetzt muss das Auto irgendwann mal in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, dann reden wir über ganz andere Sachen bei Ferrari. Müssen aber auch darüber reden, dass die beiden sich auf der Strecke auch nochmal fast runtergejagt haben gegenseitig. Ne? Also eine kleine Quittung hat Charles Leclerc dann doch ausgestellt für die Sache in Baku. Also so ganz, ja, siebter, achter Platz und so war das jetzt nicht. Aber das gehört auch dazu und ich glaube, das wussten sie auch, worauf sie sich einlassen. Ne? Also, dass das zwischen Lewis Hamilton und ihm Friede, Freude, Eierkuchen bleibt bis zum Schluss, ich glaube, damit konnte keiner rechnen, weil am Ende sind das zwei ehrgeizige Typen. Der eine möchte zum achten Mal Weltmeister werden, am liebsten mit Ferrari, der andere möchte zum ersten Mal mit Ferrari Weltmeister werden und möchte überhaupt mit Ferrari Weltmeister werden. Und dass es da auch mal zu Konflikten kommen wird, das ist völlig klar. Und ich schätze Fred Vasseur auch so ein, dass er das so ein bisschen in die Richtung Toto Wolff moderiert, zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, und dass er das nicht so macht wie McLaren mit den Papaya-Regeln, da wird es keine Tomato-Regels oder sowas geben oder Ragout-Regeln oder so, sondern da wird dann Klartext gesprochen und da wird dann gefahren. So, und das ist was, das macht natürlich Hoffnung und deswegen starkes Ergebnis von Ferrari am Wochenende. Trotzdem einige kleinere Schattenseiten, über die man nicht hinwegschauen sollte, was aber im Gesamtergebnis jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Von daher bin ich auch wirklich ein Gewinner des Wochenendes.
Definitiv. Also wie gesagt, da ich habe schon geschmunzelt beim Schauen, weil ich dachte, ja, jetzt kriege ich meine Retourkutsche. Aber es hat mich natürlich auch gefreut. Sie waren mal wieder da, was man auch betonen muss, aus eigener Kraft wirklich vor den Mercedes. Also haben sie wirklich ihre Hausaufgaben für Austin gemacht und ich bin sehr gespannt. Da werden wir auch gleich vorausschauen, denn Mexiko steht vor der Tür, wie sie sich da schlagen werden. Kommen wir aber nun zum Abschluss unseres Gewinnertakes, Kevin, zu einem Mann, den du gerade schon in einem Nebensatz erwähnt hast, Nico Hülkenberg. Wir haben letzte Woche, vielleicht müssen wir öfter mal hier so ein Machtwort sprechen, Kevin. Wir wissen ja, unser Wort hat Gewicht in der Welt der Formel 1.
Ja, hat es wirklich. Hat es wirklich.
Ne? Und Nico Hülkenberg hat ein wirklich aufsehenerregendes Wochenende gehabt, nennen wir es mal so. Im Sprint war er in der Sprintqualifikation, war er plötzlich Vierter, stand plötzlich im Sprint im Grid ganz weit vorne, hatte dann tatsächlich Pech, wurde so ein bisschen Opfer vom Zweikampf Piastri-Norris. Ja, da werden wir auch später natürlich vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen müssen, über dieses Duell. Aber der Leidtragende unter anderem war Nico Hülkenberg. Der hat seinen Superplatz verloren, ist am Ende nur 13. geworden. Hat dann aber in der Qualifikation mit Platz 11 ein solides Ergebnis geholt. Hat immerhin Gabriel Bortoleto auch wieder geschlagen. Das ist ja für ihn vielleicht auch wichtig in seiner Königsdisziplin. Und dann im Rennen, so ehrlich müssen wir natürlich sein, natürlich profitiert vom Ausfall oder vom Unfall Sainz Antonelli, auch vom Dreher von Olli Berman. Aber er war da, die Geschenke dankend angenommen und am Ende den 8. Platz rausgefahren. Wie hast du Nico Hülkenberg erlebt und glaubst du, dass das jetzt vielleicht doch nochmal ein Aufschwung ist oder vielleicht einfach auch der Umstand? Wir müssen ja auch sagen, in der Sprintqualifikation ging es so ein bisschen trubelig her, was die Rausfahrzeiten anging. Es waren die Unfälle im Rennen. Oder glaubst du, dass wirklich auch Nico Hülkenberg wieder so ein bisschen was entdeckt hat, wieder ein bisschen mehr in die Spur gekommen ist?
Nico Hülkenberg scheint super anfällig dafür zu sein, ein bisschen so zu reagieren, wie das Auto sich anfühlt für ihn. Klingt jetzt erstmal komisch, weil das jeder Fahrer ja im Grunde genommen tut, aber ich glaube eher noch im Besonderen, weil er ein gewisses Fenster von einem Auto braucht, um wirklich auch in sein bestes Gefühl zu kommen. Und man hatte den Eindruck, dass das zuletzt zum Problem wurde für ihn, weil das Auto ihm eben nicht entgegenkam. Und auf Anhieb am Freitag war er schnell. Im ersten freien Training war er, glaube ich, Zweiter, glaube ich. Ne? Also das war schon sehr, sehr gut.
Ja.
Irgendwie so.
Ne? Ich war noch auf der Autobahn nach Frankreich. Ich habe das freie Training nur so sporadisch gesehen.
Ja, der Urlaub.
Ich glaube auch, es waren gute Ergebnisse auf jeden Fall. Ja.
Komm mal deinem Job nach.
Ich hab's.
Ja, Sprintquali war dann auch herausragend. Im Sprint konnte er da nichts für, dass er da in diese Zange gekommen ist. Und im Rennen, wir hatten diese Diskussion auch in der Notenkonferenz von motorsporttotal.com, weil ich habe ihm eine 1 gegeben fürs Wochenende. Einfach aus dem Grund, weil ich das bewerte oder ich versuche es zu bewerten auf Basis dessen, was Teams und Fahrer im leistungsmäßigen Dunstkreis von Sauber so machen. Und da, ich finde, am Ende des Tages, wenn du diesen Platz hast und du hast ihn zwar geerbt, aber du hast dir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil, du hast den Sauber in der Sprintquali auf Platz 4 gesetzt, du hast eigentlich im Sprint auch einen starken Start gehabt, nur dann ja, ist halt das passiert, was passiert ist und im Rennen holst du als Best of the Rest die meisten Punkte außerhalb der Top-Teams, dann ist das schon sehr gut. Und ja, es ist ja so, dass es ja bekannt ist, dass ich jetzt nicht der allergrößte Nico Hülkenberg-Fan bin und ich finde, das ist auch okay, das muss man nicht sein, aber ich erkenne an, wenn er Leistung bringt und ich erkenne auch an, wenn ich Mist erzählt habe am Wochenende davor oder in der Woche davor, deswegen, ist das mein Moment, die Hände hochzunehmen und zu sagen, ja, da habe ich falsch gelegen. Hätte ich nicht erwartet, dass Nico Hülkenberg das rausholen kann und freue mich natürlich auch für ihn und für Sauber, dass das funktioniert hat, denn machen wir uns nichts vor. Darauf liegt natürlich irgendwo auch eine gewisse Hoffnung für 2026, dass das mit Audi funktioniert, mit Sauber funktioniert, mit Hülkenberg und Bortoleto funktioniert, dass wir dann noch einen Player mehr vorne reinbekommen. Und für dieses Wochenende kann man Nico Hülkenberg nur Respekt zollen und sagen, richtig stark gemacht und hoffentlich klappt es in Mexiko auch nochmal. Also ich glaube nicht dran, sage ich jetzt schon mal, aber wir wissen ja, wie das dieses Wochenende ausgegangen ist.
Ganz genau, also stellt euch darauf ein, Nico Hülkenberg wird in Mexiko wahrscheinlich gewinnen.
Es soll ja regnen, habe ich gehört. Deswegen, deswegen, wer weiß, was da möglich ist. Da hat man in Silverstone schon einiges gesehen.
Das stimmt. Sehr gut. Ja, das war es tatsächlich auch an diesem Punkt mit unseren Gewinnern für dieses Rennwochenende. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind danach zurück mit den Verlierern des Grand Prix Und mit einem, wo wir noch nicht wissen, wo wir ihn einsortieren. Und mit der Vorschau auf Mexiko. Und wenn ihr das alles hören wollt, bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir reden jetzt über die Verlierer des großen Preises von Austin. Und ganz oben steht einer, der über lange Zeit eigentlich für mich persönlich und für viele da draußen, das weiß ich auch, der große Weltmeisterfavorit war, Oscar Piastri. Aber in den letzten Wochen schmilzt sein Vorsprung immer weiter. Es sind nicht mehr viele Punkte. Ich muss jetzt einmal blättern. Ich bin heute ja ein bisschen nostalgisch noch mit Papier und Stift unterwegs. Es sind nur noch 14 Punkte zu Lando Norris und auch nur noch 40 zu Max Verstappen. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und Kevin, da habe ich auch mal gleich die erste, vielleicht provokante Frage an dich. Du weißt ja, ich liebe es ja, dich mit so ein paar Fangfragen einzufangen. Ist das jetzt aktuell bei Oscar Piastri Pech oder glaubst du, die Angst sitzt mit dem Auto bei ihm? Denn wenn ich noch kurz einmal einen Nachsatz geben darf, wenn wir sehen, wie er in den letzten Wochen wirklich die Pace zu Norris gar nicht mehr halten kann. Wir reden jetzt nicht mal von Max Verstappen, wir reden jetzt erstmal von seinem Teamkollegen Lando Norris. Dann macht mir das ein bisschen Sorgen, dass Piastri aktuell ein bisschen gelähmt wirkt. Was ist so, erstmal, bevor wir gleich dann natürlich auch über Turn 1 im Sprint reden, da müssen wir drüber reden, Kevin, aber was ist erstmal dein Gefühl? Ist das Angst, ist das Probleme oder wo liegt das bei Oscar Piastri aktuell?
Ich finde, dass du was Spannendes gesagt hast in deiner Frage, nämlich, oder in deinen Ausführungen, dass das jetzt schon ein paar Wochen so ist. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht von Pech sprechen. Also wenn etwas einmal passiert, dann ist es vielleicht unglücklich. Wenn es dann zweimal passiert, dann ist es Pech. Aber wenn es dreimal, viermal passiert, dann müssen wir vielleicht über eine Art Muster sprechen, was zurzeit erkennbar ist. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so in dem Lager, das sage ich ehrlich, ich werde aus Oscar Piastri gerade nicht so schlau. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er eigentlich fehlerunanfälliger ist als Norris, aber die letzten Wochen waren eigentlich eher ein Fingerzeig in die andere Richtung. Er macht halt aktuell so Sachen, die jemand macht, der wirklich nicht sicher ist. Der sich nicht sicher ist über seine Stellung im Team, der sich nicht sicher ist über das Auto und über seine eigene Situation und das, was er gerne erreichen möchte, nämlich Formel-1-Weltmeister zu werden. Er hat diese also das ist ja das Interessante. Wann war Oscar Piastri dieses Jahr am stärksten? Als er locker war, als er unbekümmert war, als er einfach aufgefahren ist. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen der Kopf echt schwer geworden ist. Und auch das Überlegen, sage ich mal. Ne? Das Überlegen, läuft das jetzt gerade alles so richtig? Ist das jetzt alles irgendwie so, wie es sein sollte? Und das Gefühl, dass das so ist, das habe ich nicht. Und das macht es so schwer für ihn, glaube ich, aktuell auch. Und deswegen, glaube ich, ist es aktuell kein Pech, sondern er verliert gerade extrem Boden und erinnert euch an die Situation mit den drei Fingern. Der Daumen ist noch oben, aber geht auch relativ schnell nach unten. Also für mich ist in der Hackordnung aktuell Verstappen vor Norris und Piastri nur noch auf 3. Und obwohl er eigentlich WM-Führender ist, was ja konfus wirkt.
Ja, ich habe auch für mich ehrlicherweise das Gefühl, dass es ihm auch absolut aktuell an Selbstvertrauen mangelt. Vielleicht auch aufgrund dieser ganzen Geschichten rund um die Papaya-Rules, rund um vielleicht auch eben, was du sagtest, dieses Gefühl, vielleicht im Team nicht doch die Stellung zu haben, die der Teamkollege hat. Und du hast gerade, wie ich finde, einen starken Punkt angesprochen. Als eben Oscar Piastri da sorgenfrei und voller Selbstbewusstsein aufgefahren ist, da konnte ihm Lando Norris, wie ich finde, wirklich die Stirn nicht bieten, ja, weil Piastri einfach irgendwas so mit hatte. Und wir haben ja damals, und ich muss mich da auch immer wieder mit reinnehmen, weil ich da mich vielleicht auch sehr habe anstecken lassen von Oscar Piastri am Anfang der Saison. Ich habe da wirklich jemanden gesehen, der eben genau dieses Kaliber eines Max Verstappens haben könnte in Zukunft und der auch mit dieser gleichen Kaltschnäuzigkeit fährt. Und das geht ihm aktuell ein bisschen verloren. Der Speed, und was mich am meisten schockiert, ist eben dieser fehlende Speed, der aktuell da ist. In der Qualifikation, wir hatten jetzt in der Qualifikation Platz 6, während Lando Norris den zweiten Platz einfährt. Und das sind Punkte, die gab es vorher so noch nicht. Die beiden waren ja immer, es war ja immer so ein Zehntel-Ding. Ne? Mal Norris, mal Piastri, aber die waren immer auf einer Höhe. Und Oscar Piastri verliert gerade wirklich viel am Boden. Und da würde ich dann auch mal überleiten wollen zum Elefant im Raum, nämlich dieser Turn 1-Crash. Denn auch da wirkte es so, dass Piastri eben diesen Fokus so sehr auf Norris hatte, dass er eben alles um sich rum vergessen hat. Diese Verbissenheit, die da irgendwie auch war. Ne? Also er ist ja vorbei, überholt Norris am Start, weiß aber dann, mit der Linie werde ich ihn nicht überholen, zieht nach innen. Und das ist natürlich, also aus meiner Sicht, ich würde auch gleich, jetzt bin ich aber ganz durcheinander, gerne gleich deine Einschätzung dazu wissen, Kevin. Für mich war es jetzt ein klassischer Rennunfall, wo natürlich Piastri so ein bisschen derjenige ist, der das Ganze in Fahrt bringt. Aber es hat gezeigt, dass Oscar Piastri da vielleicht auch eine Spur zu verkopft war in diesem Moment. Zu sehr dieses Überholmanöver wollte. Dann eben auch den Blick in die Spiegel, wo eben mit Nico Hülkenberg und ich glaube, es war Fernando Alonso. Ja, es ist immer Fernando Alonso, wenn irgendwo ja, klar, was Schlechtes passiert.
Ja, klar.
und das ja, macht mir so ein bisschen das Gefühl, dass Piastri gerade leider auch wirklich auf einem bösen absteigenden Ast ist. Aber da jetzt erstmal die Frage, Kevin, wie hast du das so erlebt? Das ist natürlich, war jetzt Wasser auf den Mühlen der Leute, die eben diesen McLaren-Kampf da härter haben wollen. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen viel mit heißem Wasser gekocht geworden um diese ganze Geschichte rum, oder?
Ja, gut, das am Samstag, also das hat ja jetzt ja nichts mit Singapur zu tun. Also deswegen ist der Vergleich natürlich irgendwo gar nicht zulässig. Und ich glaube, da geht es jetzt auch gar nicht um irgendwelche Papaya-Rules oder so, da ging es einfach darum, dass Piastri ja, sich einfach verschätzt hat. Ne? Einerseits habe ich Sympathie für die Ansicht, dass das sehr klar Piastris Schuld war und mit Sicherheit ist er eben auch derjenige, der es ausgelöst hat, weil die erste Berührung ging quasi von ihm aus und der Rest war dann eine Verkettung unglücklicher Umstände. Andererseits habe ich auch Sympathie für die Seite, die sagt, ja, warum soll sich Piastri denn da groß nach hinten orientieren? Also im Ernst, das Ziel muss immer sein, nach vorne zu gucken und dieses Manöver zu setzen. Und hätte er dieses Manöver durchbekommen, letztes Jahr hat das ja geklappt, dann fährt er da locker an Lando Norris vorbei, weil er die Situation herausragend liest. Also das ist natürlich jetzt blöd, weil du kannst nicht die Genialität der generellen Aktion aufwiegen gegen das, was passiert ist, weil das, was passiert ist, wesentlich dramatischer war und es einfach 4 Autos aus dem Rennen genommen hat. Und deswegen finde ich auch, muss natürlich Piastri dafür kritisiert werden, aber andererseits, wenn Piastri nichts versucht, dann sagt man auch, ja, warum steckt er da jetzt zurück? Also wie er es macht, macht das falsch. Aber du hast schon recht, also es ist ein Indiz dafür, dass der Fokus sehr auf Lando Norris liegt und McLaren das ja auch kultiviert. Ne? Also diese Papaya-Regeln oder diese ständige Konzentration auf dieses Teamduell, aber auf eine ungesunde Art und Weise, weil es nicht darum geht, dass man sich auch mal irgendwie auf der Strecke begegnet und dann zahlt man den Schaden selber, sondern dieses ständige Aufpassen aufeinander, dieses ständige Hin und Her und Funk hier und so, das nervt halt auch, das nimmt da Konzentration weg und macht jetzt nicht lockerer. Und deswegen, glaube ich, ist diese Situation einfach ja dem geschuldet gewesen, dass er so schnell wie möglich an Lando Norris vorbei wollte, weil er gemerkt hat, ich muss das. Also ich muss das auch für mich machen, ich muss einen Punkt setzen. Naja, und das, was dann daraus entstanden ist, das war ja keine Absicht oder so. Oder das ist ja jetzt nicht irgendwie was gewesen, wo er das fahrlässig in Kauf genommen hat, sondern das war einfach, es ist einfach Motorsport, ne? Also im Motorsport guckst du nach vorne und nicht nach hinten. Klar, guckst du mal in den Rückspiegel und so und sollst du auch, aber ich finde, am Start sind schon wesentlich schlimmere Sachen passiert als das jetzt und da sollte man auch Oscar Piastri nicht jetzt mit dem Vorschlaghammer in den Boden rammen, sondern klar, kritisieren dafür und das hat er sicherlich selber auch gemacht. Und man muss festhalten, seine Pace war wirklich nicht gut genug, ja. Also wir müssen jetzt dieses Wochenende nicht darüber reden, dass er knapp hinter Lando Norris war. Der war klar hinter Lando Norris. Und Ja, das ist was, das muss er schnell abstellen. Dann muss er mal wieder, er braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis. Er braucht mal wieder ein erfolgreiches Wochenende, was 100% nach seinem Gusto läuft. Bin mal gespannt, ob Mexiko das sein kann. Ich glaube, aktuell ist bei ihm eher der Weg nach unten.
Ja, also es kommt mir so ein bisschen vor aktuell wie so zwei Hühner, die sich um Korn streiten und nicht merken, dass der Fuchs von hinten kommt. Und der Fuchs ist in dem Fall Max Verstappen. Und Oscar Piastri ist aktuell der größere Verlierer. Und ich habe mir ja auch in meinen Notizen, die ich mir vor der Ausgabe gemacht habe, eine Sache hingeschrieben. Piastri braucht jetzt einen Befreiungsschlag. Er braucht einen Befreiungsschlag, ja. Denn er ist gerade in einer wirklich starken Abwärtsspirale. Und sein Problem ist ja auch, dass er ja nicht nur einen Platz hinter Lando Norris und Max Verstappen reinkommt, sondern teilweise auch noch dazwischen andere sich positionieren. Und es war jetzt in Baku so, es war auch an diesem Wochenende so, es war in Singapur so. Ihm fehlt die Pace in Richtung Lando Norris. Und wenn er das nicht im Griff kriegt, dann sind diese Punkte, die er jetzt noch Vorsprung hat, glaube ich, relativ schnell dahin. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und da freue ich mich schon wirklich auf unsere Saisonrückschau am Ende. Denn ja, gerade dieses Duell, Kevin, das werden wir aufarbeiten müssen. Und das war ja so oft. Also ich hatte die Diskussion mit meinem Bruder tatsächlich, der dann sagt, warum siehst du denn Piastri jetzt anders als vorher? Und ich habe auch gesagt, es hat sich einfach so oft geändert, aber elementar geändert. Wir hatten einen Oscar Piastri in dieser Saison, der über alle Zweifel erhaben schien. Der schien, als ob ihn nichts aus der Bahn werfen kann. Frech, unbekümmert, schnell. Und jetzt haben wir plötzlich einen Oscar Piastri, der Nerven zeigt, der Probleme hat und dem die Speed fehlt. Also eine ganz, ganz wilde Achterbahn bei Oscar Piastri in dieser Saison. Und da werden wir dann am Ende Resümee ziehen, wenn wir wissen, wer von den, ich sag jetzt mal dreien, Verstappen, Norris, Piastri, sich am Ende zum Weltmeister krönt. Kommen wir nun zu einem Team, was eigentlich, Kevin, gar nicht schlecht unterwegs war, allerdings die Fahrer so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht haben an diesem Wochenende, insbesondere Carlos Sainz, denn wir reden über Williams. Williams, eigentlich super ins Wochenende gestartet im Sprint. Carlos Sainz, der Dritter wurde, der das Sprintpodium eingefahren hat, dann auch in der Qualifikation in Q3 war, den 9. Platz gemacht hat, dann sogar auch mit einem sehr coolen Überholmanöver wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Und als er das dann wiederholen wollte, hat es nicht geklappt. Da hat er Kimi Antonelli um die eigene Achse gedreht und sein Rennen komplett beendet. Und damit die, ja, eigentlich wirklich gute Pace, die guten Vorzeichen von Williams und auch die Punkte, die da wirklich noch zu holen gewesen wären, leider weggeworfen. Auch Alexander Albon, der kam nicht wirklich so im Tritt. In der Qualifikation war er ja eigentlich schon in Q2 eingezogen, hat dann aber wegen einem Track-Limit-Verstoß die Zeit verloren, war dann doch nur 18. im Rennen. Da ging auch nicht viel. Platz 14 war es am Ende. Also ich muss sagen, nach dem Samstag und nach dem wirklich starken Auftritt von Carlos Sainz im Sprint habe ich mir dafür Sonntag mehr versprochen von Williams, weil Williams ja auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, Kevin, so dein Geheimtipp war. Und ich dachte, der Scheuren, der hat wieder recht, aber dann hat Carlos Sainz, glaube ich, so ein bisschen zu sehr die Euphorie getragen, oder ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie er da gegen Antonelli in dieses Manöver reingehen konnte.
Ja gut, es hat ja einmal funktioniert, ne? Unabhängig davon. Also klar, du kannst es natürlich nochmal versuchen, aber da muss der Gegner mal mitspielen, und Antonelli hat in dem Moment nicht mitgespielt, oder Sainz hat das vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, weil es nicht 1:1 die gleiche Schablone war, die er nochmal anlegen konnte, und dann merkst du halt, die Linie passt nicht ganz, und so ist das dann passiert. Es ist natürlich für Williams bitter gewesen, weil auch das ist ja so eine Art Heimrennen für sie. Also Dorilton Capital, die Firma, die quasi der Hauptgeldgeber des Teams ist, ist ja amerikanisch. Und auch diese Sonderlackierung, die sie hatten, die von allen Sonderlackierungen die schönste war an diesem Wochenende, aber davon kannst du ja auch nichts kaufen. Diese 2002er BMW Williams Lackierung. Auch irgendwie ironisch, dass es dann die BMW Williams Lackierung war, die für dieses Wochenende gewählt worden ist. Weil BMW Williams ist ja auch so ein bisschen dieses unerfüllte Versprechen, muss man sagen, ne? Also die großen Hoffnungen, zwei Fahrer, von denen man dachte, die sind's, Schumacher und Montoya, die in eine Saison gehen, die zwar ein schnelles Auto haben, aber irgendwie war dann immer, entweder waren sie selber nicht da oder es war ein technischer Defekt, aber es war nie so dieses Moment da, wo man sagte, okay, jetzt knüpft Williams wieder an die alten Erfolge an. Gut, jetzt kannst du das natürlich schwer vergleichen mit dem, was Albon und Sainz dieses Wochenende geleistet haben, aber insgesamt schon eine Enttäuschung. Also ich habe es ja selber gesagt, ne? Also höher auf den Zettel gehabt und ich glaube, es hätte auch funktionieren können, aber ja, aus mehreren Gründen schwimmt man immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Auch da, es ist halt, es gibt kein Mittelfeldteam, was quasi so diese dauerhafte Steigerung hat, sondern sie haben alle diese Wellenbewegungen drin. Also alle, durch die Bank weg. Es gibt kein Team, was das nicht hat. Also du hast wirklich mal Spitzen und mal wieder Tiefen und so. Es ist alles auf einem vertretbaren Niveau, aber ich finde auch ein Albon ist aktuell nicht so. Wirkt, also irgendwie fehlt mir da was. So, es ist, das dreht auch langsam alles Richtung Science. Also es ist wirklich so, dass ich sage mittlerweile, ich glaube in einem Jahr ist Albon kein Thema bei Williams. Also wenn Science da bleibt und Science motiviert bleibt und 2026 sich alles gut entwickelt, Mercedes-Motor hin und her, dann glaube ich, wird Science dem Albon den Schneid abkaufen. Und dann, glaube ich, hat Albon auch schnell keinen Bock mehr. Ne? Weil wir kennen das ja, wie das ist, wenn Albon sich ein bisschen missguided fühlt, ja, dann hört man das am Funk. Deswegen, ich glaube, es ist ein Wochenende, wo man daraus lernen muss. Es ist ein Wochenende, wo man die Erfahrung mitnehmen muss. Es ist natürlich enttäuschend gewesen. Ein Heimrennen haben sie ja so gesehen noch in Las Vegas. Ich weiß jetzt nicht, ob es da zwingend besser wird. Vom Layout her dürfte es eigentlich gut funktionieren. Aber das ist ja das, was ich meine. Du kannst dich in dieser Saison eigentlich auf nichts verlassen, wenn du sagst, ja, da müsste man funktionieren, da sollte es funktionieren. Das ist eigentlich eine XY-Strecke. Das gibt es dieses Jahr irgendwie nicht. Und ja, trotzdem, ne, Sainz darf das ja so nicht passieren gegen Antonelli. Aber das ist halt auch so ein typischer Carlos Sainz, muss man sagen. Ne? Dann auch den Fehler nicht bei sich zu suchen, sondern ja, Antonelli turned in on me. Ja, no shit, Sherlock. Ja,
da habe ich auch sehr gelacht.
Ja, also das ist eine Kurve, da kann das schon mal passieren, dass jemand einbiegt, so, ne, und er war ja nicht vorne. Also das ist dann wieder so eine Nummer, ja, die so ein bisschen diesen Carlos Sainz Vibe hatte, wie schon so viele Situationen gab, wo es den Carlos Sainz Vibe gab. Ja, für mich trotzdem echt, also im Mittelfeld hätte man da, also ich meine, sie sind immer noch komfortabel Fünfter, 111 Punkte in der Konstrukteurswertung, aber da hätte mehr dazukommen können. Ja, also Sainz war eigentlich auf einem guten Weg, muss man sagen, im Rennen, aber gut, hat es sich dann selber kaputt gemacht und Albon war nicht wirklich existent an diesem Wochenende, leider.
Das stimmt, aber trotzdem Chapeau, Kevin, ich glaube, du hast da trotzdem, auch wenn es jetzt am Ende, wie gesagt, vielleicht auch aus individuellen Sachen heraus nicht funktioniert hat, glaube ich, schon gut vorausgesehen, dass Williams da gut laufen könnte. Ich bin sehr gespannt, wie du uns heute, auch wenn wir gleich über Mexiko reden, wie du da die Mittelfeldteams siehst, denn ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das, was ich so im Bauch habe, irgendwie so halbwegs hinkommen könnte. Aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt noch zu einem Team. Ja, Kevin, was von den rein Ergebnis eigentlich gar nicht so wirklich Verlierer des Wochenendes betitelt werden darf, aber mit Blick auf die Konstrukteurs-WM leider wirklich verloren hat. Wir reden über Mercedes. Kimi Antonelli, der dann nach diesem Vorfall mit Carlos Sainz am Ende nur 13. wurde. George Russell, der einen 6. Platz hatte. Eigentlich ein natürlich okayes Ergebnis, aber man ist eben hinter den Ferraris ins Ziel gekommen. Und hat dadurch 20 Punkte auf Ferrari eingebüßt, die jetzt eben wieder ganz nah dran sind. Und ja, es war halt durchwachsen. Kimi Antonelli, der im Sprint und in der Qualifikation beides mal den 7. Platz gemacht hat. Russell im Sprint und in der Qualifikation auch beides mal den 4. Platz. Und am Ende, ja, ist natürlich auch noch so ein bisschen Lücke zwischen den beiden. Also Kimi Antonelli hat sich, glaube ich, schon gefangen. Ich glaube, so dieser wirklich ganz, ganz schwere Zyklus, den er in dieser Saison hatte, der ist vorbei. Aber eben an George Russell ist noch kein Herankommen. Und was sich dann aber Mercedes, glaube ich, wirklich fragen muss, warum man in Austin hinter Ferrari eben gerutscht ist, weil man ja eigentlich komfortabel, sei es die Konstrukteurs-WM, sei es aber auch auf der Strecke, komfortabel eigentlich vor Ferrari lag. Hast du eine Idee, ob das vielleicht ein Ausrutscher war oder glaubst du, Ferrari ist vielleicht auch wieder im Kommen? Was ist so dein Bauchgefühl bei der Thematik?
Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so sein wird, dass Ferrari dauerhaft vor Mercedes sein wird. Ich glaube, das war einfach die Form, die man, also nochmal, die Form, die man von Samstagnachmittag oder von Samstagmorgen vom Sprint zur Qualifikation, da hat man irgendwas gefunden bei Ferrari, irgendwas aggressiver gemacht, was funktioniert hat. Hätte man das nicht gefunden, dann wäre man hinter Also wenn man vor Ferrari gelandet aus Mercedes-Sicht. Und ich habe ja auch erst, als du die Liste geschickt hast, wen du als Gewinner und Verlierer vorschlägst, habe ich bei Mercedes, wenn du erinnerst dich, habe ich erstmal gefragt, so, warum Mercedes? Weil ich habe mich das wirklich gefragt, also warum ist Mercedes ein Verlierer? Und dann hast du gesagt, ja, in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das stimmt natürlich, ne? Weil da kommt jetzt noch Red Bull dahinter. Und wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung von Mercedes auf Ferrari und 10 Punkte Vorsprung von Mercedes auf Red Bull Racing. Ein Ein-Mann-Team wohlgemerkt, ja. Also die Punkte holt Max Verstappen. Also im Grunde genommen ist es Max Verstappen Racing. Und ich meine, George Russell, das war halt so ein Rennen von George Russell. Also das ist jetzt das Rennen von George Russell gewesen, wo er unter dem Radar lief. Und dann nicht auf dem Podium landete. Ne? Und dann war das halt so ein Rennen, wo er halt da war. Und Antonelli, ich meine, ja, die Nummer gegen Sainz, da konnte er dann nichts für, aber der Sprint war jetzt auch nicht so berauschend von Kimi Antonelli. Ne? Also da habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet von Mercedes insgesamt. Und ich glaube auch Mercedes von sich selber. Also wenn man Toto Wolff so zugehört hat, ich glaube, das war so ein bisschen so Ratlosigkeit auch, warum das nicht funktioniert hat, weil man eigentlich dachte, das müsste gehen. Aber auch da, die Hitze war natürlich jetzt nicht gerade so das Beste für Mercedes. In Singapur war das nicht so das Problem, in Austin schon wieder mehr. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Mexiko wieder Mercedes stärker sein wird als Ferrari. Aber für dieses Wochenende, und das bewerten wir nun mal, und da gebe ich dir dann recht, nachdem ich darüber nachgedacht habe und du mir das so gesagt hast, ist Mercedes ein Verlierer. Zumindest auch mal, was den Punktevorsprung in der Konstrukteurs-WM angeht.
Ja, das war eben mein Gedankengang. Wie gesagt, die Ergebnisse sind jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen muss, da hat Mercedes aber gar nicht abgeliefert oder so. Man hat gute Punkte geholt im Sprint und im Rennen mit George Russell, Kimi Antonelli. Ja, natürlich nicht so ganz das Wochenende, was man sich sicher bei Mercedes vorgestellt hat. Aber am Ende des Tages war das Pech einfach, dass man in einem Rennen wirklich einen verdient aufgebauten Vorsprung der Konstrukteurs-WM wieder sehr, sehr hart eingebüßt hat. Und das gilt es für Mercedes eben, wie du schon sagst, in Mexiko am besten wieder gleich gerade zu stellen. Kommen wir zu unserem letzten Verlierer, bevor wir dann noch einen eventuell im Nachgang küren, Kevin. Das werden wir ja dann gleich sehen. Aber ganz kurz, weil es hat nicht viel Neues gegeben, aber ich denke, man muss es trotzdem einmal erwähnen. Natürlich wieder das französische Werksteam von Alpine. Heute habe ich es reingenommen, Kevin, weil normalerweise, ich meine, Platz 19 und 17 in den Rennen, das ist Alpine-like. Da ist jetzt eigentlich auch keiner Schlagzeile mehr wert. Aber am Samstag hatte man so einen kurzen Moment der Hoffnung, der aufgekeimt ist, als plötzlich Pierre Gasly und Franco Colapinto in Q2 eingezogen sind. Und das war so ein Moment, wo man dachte, oh, könnte das vielleicht doch so eine kleine Überraschung geben. Und auch für Franco Colapinto wirklich ein guter Erfolg, der da ja auch mitgehalten hat. Am Ende noch durch die Strafe von Albon, durch die gestrichene Zeit reingerutscht, aber er war drin. Und ab da war aber auch wieder alles vorbei. Man ist dann eben als 14. und 15. aus diesem Q2 rausgekommen. Im Rennen 19. und 17. absolut in der Bedeutungslosigkeit. Und was mich dann auch noch dazu bewogen hat, sie zumindest kurz zu besprechen, Kevin, jetzt sind sich beide auch mal verdammt nahe gekommen auf der Strecke. Und Franco Colapinto meldet erste kleine Ansprüche an, denn er wollte nicht einsehen, dass man die Position hält, hat sich da beschwert, als Alpine wollte, dass man Pierre Gasly vorne lässt und hat daraufhin dann eben nochmal ein Manöver gestartet, wo die beiden an diesem Wochenende blau-pink-gelben Boliden, denn auch die haben ja eine Sonderlackierung gehabt, sich extrem nahe kam. Und die Frage, glaubst du, da kommt zumindest jetzt zwischen den Fahrern und besonders bei Franco Colapinto, der ja doch, wie ich finde, mehr Entwicklung macht mittlerweile, als ich ihm zugetraut hätte. Denn dieser Q2-Einstieg und auch eben dieses nicht mal eben den Pierre Gasly als die königliche Hoheit im Team akzeptieren, die ich nicht angreife, das zeigt ja doch schon so ein bisschen Entwicklung. Und glaubst du, Franco Colapinto könnte sich wirklich dieses Cockpit für 2026 noch sichern und ist vielleicht auch diese Sonderlackierung ein Fingerzeig, denn die hat ja das Gelb seines Hauptsponsors auf das Auto gebracht. Was ist da so deine Einschätzung?
Also erstmal muss man sagen, dass Colapintos Entwicklung durchaus positiv ist. Also der verbessert sich stetig. Und kommt auch immer näher. Ich weiß aber nicht, ob das kaschiert wird von Pierre Gaslys Desinteresse an dieser Saison. Also Ich würde das gerne mal sehen, wenn auch Gasly wirklich Vollgas geben würde, ob das auch so aussehen würde, dass Colapinto stärker aussieht, als er eigentlich ist. Also das muss man immer so ein bisschen in Relation setzen, um die Gesamtsituation zu verstehen. Auch da habe ich erstmal überlegt, so ja, warum eigentlich Verlierer? Weil ich meine, die sind ja immer hinten. Also können wir auch irgendwie dann immer als Verlierer nehmen. Aber ich glaube, in der Tat ein Stück weit noch mehr als Verlierer, weil sie zum ersten Mal so wirkliche Schwächen auch als Team gezeigt haben. Ne? Also was Colapinto da gemacht hat, da gibt es zwei Lesarten meiner Meinung nach und beide sind zulässig. Die positive Lesart aus Colapintos Sicht ist, er muss ja was zeigen. Also außer Geld hat er ja nichts. Zumindest sieht das so aus. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass unabhängig davon, dass du dich nicht gegen das Team stellst, vor allem nicht, wenn es um die Plätze 17 und 18 geht, aber zu zeigen, hey Leute, ich bin da. Ich möchte hier auch gewinnen. Ich möchte hier auch weiter mit vorne fahren. Und nächstes Jahr haben wir vielleicht ein Auto, mit dem wir weiter vorne fahren werden. Da möchte ich dabei sein. So, natürlich hilft es, wenn Mercado Libre Geld reinschmeißt, aber du brauchst natürlich auch irgendwelche Incentives als Fahrer überhaupt noch weiterfahren zu dürfen. Und das sind so Sachen, die muss er ja schon fast zeigen, um auch auf sich aufmerksam zu machen. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, was es dann wiederum zum Verlierer macht, ist, dass sich das Team da auch nicht wirklich durchgesetzt hat. Also, dass da auch nicht ein Steve Nielsen oder wer auch immer, oder Flavio hätte sich einschalten müssen, sagen müssen, na basta, ne, du fährst da nicht vor, sonst fliegst du raus. Also, das ist halt so ein bisschen auch diese fehlende Kontrolle, die dieses Team aktuell hat. Also, es ist halt so ein Team im Wandel. Wie gesagt, Steve Nielsen kann man nicht wirklich ernst nehmen, meiner Meinung nach, als Teamchef, weil es steht eh im Schatten von Flavio Briatore. Und Flavio Briatore, ja, weiß ich nicht, ob es ihm wichtiger ist, halt noch mehr Geldgeber irgendwie reinzukriegen oder wirklich das Team erfolgreich zu machen. Also das wird 2026 zeigen. Aber was man so hört, ist, dass Colapinto auf jeden Fall eine Chance hat, nochmal ein Jährchen dranhängen zu dürfen. Erstens mal gibt es, glaube ich, aktuell wenige, die dahin möchten zu Alpine. Und zweitens mal, wenn die Kohle stimmt von Mercado Libre, dann ja, wird man ihn da weiter fahren lassen, ne? Weil die Kohle nimmst du mit. Er ist ja jetzt auch kein Grottenfahrer, muss man sagen, aber er ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, in welche Richtung das gehen kann. Aber vielleicht ist es für die eigene Entwicklung gar nicht so schlecht, Colapinto 26 weiterfahren zu lassen, um wirklich dann zu sehen, wenn Gasly auch Bock hat, wie weit sie auseinander sind und dann aber auch anderen zu zeigen, okay, Colapinto ist nach 26 weg, dann haben wir 27 einen Platz frei. Ne? Also du gehst jetzt auch nicht das Risiko ein, dir einen mit einem mehrjährigen Vertrag anzulachen, auf den du dann auch keinen Bock mehr hast nach 2026. Das macht es vielleicht etwas einfacher und hilft der Position von Franco Colapinto. Ja, gut. Aber ansonsten ist Alpine absolutes Verliererteam dieses Jahr. Da gibt es nichts. Ich meine, du hast schon recht, ne? Gasly hatte auch seine Momente in dieser Saison. Da gab es ja auch durchaus Rennen, dass er da mal Bock hatte und es dann funktioniert hat. Aber wenn du nur an diesen Tagen so wirklich Leistung bringst, also das ist ja dann auch irgendwie witzlos. Und ja, Sprint hast du schon recht, Q2, SQ2, gut, Colapinto ist da eher so ein bisschen zufällig reingerutscht, weil ich glaube, von irgendwem wurde ja noch eine Zeit gestrichen, deswegen durfte er dann doch weiterfahren.
Ja, Albon war es.
Albon. Und Gasly am Ende im Sprint Platz 10, im Rennen letzter, das hast du ja auch getippt. Da, ja, weiß ich nicht, das, also da müssen wir auch den Stab mal wieder drüber brechen. Und ich bin gespannt, was diese Nummer von Colapinto für Folgen haben wird. Ob das jetzt dafür sorgt, dass ein Briatore ihn ernster nimmt, weil er sagt, ja, finde ich gut. Dann finde ich gut, wenn er auch mal aufmüpft. Oder ob das jetzt so ein bisschen der Nagel ist, der in den Sarg kommt. Weil wenn du dich gegen das Team stellst, wenn es auch nur um Platz 17 und 18 geht, dann ja, muss das nicht die beste Werbung für dich sein.
Das stimmt leider. Ja, zum Abschluss dieses Takes, Kevin, hatte ich ja einen Fahrer noch aufgeschrieben, über den wir reden wollen und müssen. Lando Norris. Und ich bin mir nicht sicher, wo wir ihn einsortieren. Und ich habe einfach mal noch mal ganz kurz die Fakten. Im Sprint durch den Zusammenstoß mit Oscar Piastri did not finish. In der Qualifikation dann Zweiter und im Rennen am Ende auch Zweiter. Was ich als Pro habe, um ihn theoretisch als Gewinner zu sehen, wäre, er hat den Abstand auf Oscar Piastri weiter verkürzt. Er hat am Ende Charles Leclerc noch überholt und hat sich diesen zweiten Platz, den er am Start vielleicht auch wegen des Reifennachteils gegenüber Charles Leclerc verloren hat, noch reingeholt. Er wirkt aktuell schneller als Oscar Piastri und hat einfach auch die bessere Pace und die besseren Ergebnisse. Was ich allerdings auch so ein bisschen kritisch anführen müsste, wäre einmal das Duell gegen Charles Leclerc. Denn da hat er wieder sehr viel Zeit verloren und hat sich eben, und es hat sich wieder gezeigt, dass in dem Fall ein Charles Leclerc, was das Thema Überholen und Duell angeht, einfach immer noch viel gewitzter ist, viel klüger das teilweise macht. Und Norris hat sehr, sehr viel Zeit hinter Charles Leclerc verloren, der ja den ganzen ersten Stint eben auf diesen roten Reifen drauf war. Und dann gab es da ja mal so die ein oder anderen Moment, wo Norris da was versucht hat. Und es hat eben nicht geklappt. Und der andere Punkt ist, er hat wirklich viele Fehler gemacht. Fehler im Sinne von den Track Limits. In Runde 21 hat Lando Norris bereits die schwarz-weiße Flagge gesehen und wir hatten auch mal einen Verbremser hier und eben diese teilweise wieder ja, nervösen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kevin. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Duell gegen Charles Leclerc, da spielte einmal die Angst mit, dass irgendwas schiefläuft und er ausscheidet, was ich natürlich voll verstehen kann. Und das hat ihn natürlich auch irgendwo gehemmt. Am Ende muss man aber sagen, macht er auch ein wirklich starkes Manöver dann gegen Charles Leclerc, wo er mit aller Entschlossenheit und aller Härte auch reingeht. Vielleicht ein bisschen zu spät, um eventuell noch irgendwie zu versuchen, Max Verstappen einzuholen. Das war dann sowieso nicht mehr gegeben und wäre wahrscheinlich auch schwer geworden. Aber die Sache ist, wo sortieren wir Lando Norris jetzt ein? Was wäre so dein Bauchgefühl und dein erster Eindruck jetzt am Montag nach dem Rennen?
Sag mir doch erstmal deinen.
Ich glaube, nüchtern betrachtet hat Lando Norris. Ja, das ist mein Problem, ja, was ich habe. Auf der einen Seite muss ich sagen.
Sag doch jetzt mal.
Okay. Ich müsste sagen, Lando Norris hat gewonnen. Er hat in der Weltmeisterschaft aufgeholt. Er hat Piastri weiterhin wirklich im Griff. Was ich aber immer als i-Tüpfelchen irgendwie so im Hintergrund im Kopf habe, ist ein heranfliegender Max Verstappen, der ihm noch Probleme bereiten könnte. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt auf eins festlegen würde, würde ich ihn an diesem Wochenende tatsächlich eher als Gewinner sehen, weil er eben auf dem Weg zur Weltmeisterschaft einen wichtigen Schritt gemacht hat.
Ja, ich auch. Also ich habe drüber nachgedacht. Du hast ihn mir in die Mitte gestellt und ich habe mehr gefunden für die Gewinnerseite als für die Verliererseite. Und das gar nicht mal so sehr auf Max Verstappen bezogen, sondern vor allem auf das teaminterne Duell mit Oscar Piastri. Es sind die letzten Wochen Zeichen zu erkennen, dass Lando Norris es schafft, nicht nur schneller zu sein, worüber ja dieses Wochenende kein Zweifel da ist, sondern auch jetzt grundsätzlich konstanter zu sein. Ja, auch er hat in Baku einen Fehler gemacht und das ist halt Teil der Geschichte, aber ich finde, es ist durchaus erkennbar, dass bei Lando Norris so eine Art Lernprozess ist, der es ihm ermöglicht, stabiler zu werden. Und dieses Duell gegen Charles Leclerc, finde ich, muss man dahingehend kritisch hinterfragen, dass ein Fahrer, der um die Weltmeisterschaft fährt, verstehen muss, wenn du dreimal in dieselbe Falle geschickt wirst, wieso läufst du noch ein viertes Mal rein? Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und da können wir jetzt natürlich leicht reden. Wir sitzen hier, haben unsere drei Weizen getrunken und wir haben ja früher auch einen Scheiß zusammengefahren. Ja? Standfahren haben wir gemacht. Nein, aber das sind Sachen, aus denen kann er hoffentlich noch mehr lernen. Ich finde es aber auch wiederum weitsichtig zu sagen, ich mache jetzt da nicht ein hektisches Manöver, eben weil ich dann ausscheiden würde. Und das wäre natürlich richtig mies. Ich bin am Samstag schon ausgeschieden, da konnte er nichts für. Wenn ich dann am Sonntag noch ausgeschieden wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber das Manöver, was er dann gesetzt hat gegen Charles Leclerc, in Kurve 1 zum Beispiel, ja, da reinzugehen und das zu machen und dann sich auch zu committen, das ist der Lando Norris, den ich sehen möchte. Und das, muss man sagen, war dann ein Überraschungsmanöver mit Bedacht. Also, in Bezug auf Max Verstappen haben beide McLaren-Fahrer verloren. In Bezug auf das Teamduell intern hat Lando Norris klar gewonnen im Vergleich zu Oscar Piastri. Und ich finde, im Gesamtkontext des Wochenendes ist Lando Norris auch ein Gewinner für mich. Weil diese Punkte, dieser zweite Platz, den er da geholt hat, das könnte noch sehr, sehr wichtig werden. Weil wir wissen ja nicht, wie lange bleibt es ein Dreikampf? Wann scheidet vielleicht der Nächste aus, bevor es dann nur noch ein Zweikampf ist? Und haben wir dann vielleicht doch am Ende wieder einen Zweikampf, Lando Norris gegen Max Verstappen in Abu Dhabi? Fragen über Fragen, die wir die nächsten Wochen beantworten. Abonniert den Podcast, wo immer es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts abonnieren könnt, abonniert ihr uns. Jeden Montag neu. Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Auch auf YouTube. Gerne abonnieren und auf die Glocke hauen.
Der Mann ist einfach ein Profi, Leute. Und
ich kann das auch im Schlaf aufsagen.
Ja. Wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, Kevin, dann, aber das, also diese Professionalität, ne, das ist
das, was mich ausmacht.
Ja. Eindruckt mich immer wieder. Ja. Das ist das, was dich ausmacht.
Das ist das, was mich ausmacht. Keine Ahnung, aber auch, die Sachen kann ich aufzählen, ja, das stimmt.
Das ist korrekt. Und was wir jetzt erstmal ausmachen, ist. Nein, natürlich nicht.
Ehrlich.
Was wir jetzt aber erstmal ausmachen, Kevin, um meinen ganz schlechten Übergang jetzt nochmal mitzunehmen hier in die Geschichte, ist der zweite Take über das Rennen von Austin. Und wir schauen gleich voraus auf den großen Preis von Mexiko. Und dann werden wir euch einmal natürlich die wunderbaren TV-Zeiten präsentieren. Wir werden nochmal über den WM-Kampf sprechen. Und natürlich wird Kevin Scheuren uns gleich voraussagen, wie das Mittelfeld über die Ziellinie gehen will. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert. Und es tut mir leid, dass ich es nicht so toll sagen kann wie er, aber ich versuche es mit aller Hingabe. Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, den ihr überall da abonnieren könnt, wo Kevin Scheuren es euch im letzten Take gesagt hat. Wir schauen jetzt voraus auf den großen Preis von Mexiko, lieber Kevin. Vorab einmal die TV-Zeiten bzw. die Session-Zeiten für das Wochenende am Freitag um 20.30 Uhr, das erste freie Training, um 0 Uhr, also beim Übergang zwischen Freitag und Samstag um 0 Uhr, das zweite freie Training um 19.30 Uhr abends, dann das dritte freie Training um 23 Uhr, Samstag die Qualifikation und am Sonntag um 21 Uhr gehen die Ampeln auf grün. Wobei, die gehen ja gar nicht mehr auf grün, die gehen aus, aber metaphorisch gesehen gehen sie auf grün. Und ja, Kevin, was erwarten wir? Wir müssen natürlich erstmal weiterhin bei dem Thema WM-Kampf bleiben. Es war ja in der Vergangenheit so, und du hast das ja vorhin richtig gesagt, dass es dieses Muster eigentlich in dieser Saison fast gar nicht mehr gab, dass man irgendwelche Strecken vorab irgendwelchen Teams zuordnen konnte. Aber in der Vergangenheit war es zumindest so, dass Mexiko immer so ein bisschen Red Bull-Land war. Es war natürlich einerseits immer das Thema dieser Höhenluft, was Red Bull am besten verarbeiten konnte. Man war andererseits, und da bin ich sehr gespannt auf den Empfang, den Red Bull erhalten wird in Mexiko, immer so ein bisschen getragen durch die mexikanischen Fans von Sergio Perez. Die werden jetzt nicht mehr da sein. Ich bin sehr gespannt. Mal erste kurze Frage aus dem Bereich der Fans. Glaubst du, dass das für Red Bull irgendwie, natürlich jetzt nicht so extrem spürbar, es ist ja doch ein bisschen mehr Abstand im Motorsport zu den Fans als jetzt beispielsweise beim Fußball. Aber glaubst du, dass man das spüren wird, dass man in Mexiko vielleicht nicht mehr so willkommen ist nach der ganzen Posse um Sergio Perez?
Nein, das glaube ich nicht. Vor allem, weil Perez ja wieder Formel 1 fährt nächstes Jahr. Der kommt ja dann wahrscheinlich mit Cadillac vorbei und zeigt sich und winkt den Leuten zu. Ich glaube, dass da überhaupt keine Animositäten gegenüber Red Bull sind. Also, ich denke nicht. Ich meine, Verstappen wurde da mal ausgebuht, wenn er da erfolgreich war, ja? Ja, gut. Also, scheißegal. Es ist ihm wahrscheinlich komplett egal. Also,
wobei Max dieses Jahr so einen richtigen Recovery hatte, ne? Wir erinnern uns an Monza.
Genau, also mittlerweile ist es ja so, dass die Leute, also ich glaube einfach vielen Leuten sind diese McLaren-Dinger einfach zuwider. Also die freuen sich dann sogar für Verstappen. Der fährt einfach Auto, weißt du, der konzentriert sich da auf seins und das finden die Leute gut. Ich glaube aber nicht, dass da Red Bull jetzt irgendwie was zu befürchten hat. Nö, das, wie gesagt, Perez kommt ja vorbei.
Was glaubst du denn? Ist für dich Max Verstappen auch in Mexiko der Top-Favorit auf den Sieg?
Ja, für mich ist das. Einfach weil das Momentum jetzt so auf seiner Seite ist und wenn es dann auch noch regnen sollte. Ich muss da jetzt mal gucken. Komm, wir machen das jetzt hier mal live on tape zusammen. Wetter, Mexiko City. Ich weiß nicht, ob Dr. Marco hier Regen gesehen hat. Aha. Samstag kein Regen, 26 Grad. Freitag.
Okay.
Könnte es mal bewölkt sein und ein bisschen. Ja, Sonntag. Ja. Gut, das mit dem Regen weiß ich jetzt nicht. War vielleicht auch so, um anderen so ein bisschen Angst zu machen. Trotzdem glaube ich, dass Max Verstappen Favorit ist. Ich glaube, diese Lockerheit, wir haben es ja jetzt oft genug gesagt, dieser Fakt, dass er jetzt immer weiter in den Rückspiegel kommt, ich glaube, der V-Rex wird nochmal ein bisschen größer am Wochenende. Für mich Max Verstappen, ja, der Favorit. Und gespannt bin ich aber viel, viel mehr darauf, was bei den McLaren passiert. Ob sich Norris weiter festsetzt, so von seinem persönlichen Momentum her gegenüber Piastri, ob Piastri zurückschlagen kann oder ob wir noch weitere Risse im Nervenkostüm von Oscar Piastri sehen. Und all das wird natürlich Max Verstappen in die Karten spielen. Solange die McLaren weiter mit sich selber beschäftigt sind auch, sei es mit sich selbst oder mit dem Teamkollegen, ist das absolut vorteilhaft für Max Verstappen. Der muss sich nämlich um nichts kümmern, außer ums Gewinnen. Und das macht er am allerliebsten, am allerbesten. Also von daher, ja, Verstappen und dann McLaren. Das sind so meine beiden Favoriten logischerweise. Und dahinter, ja, bin ich mal gespannt drauf. Wen siehst du als Top-Favoriten? Max Verstappen, Lando Norris, was hast du da?
Ich glaube auch tatsächlich Max Verstappen. Ich warte dahinter echt irgendwie immer noch so auf diesen Befreiungsschlag von Oscar Piastri, den ich ja irgendwie seit Wochen auch fordere von ihm, weil wenn er halt Weltmeister werden möchte, und ich kann das nur noch mal sagen, weil wir auch immer in irgendwelche Fanlager einsortiert werden und uns da, oder besonders dann leider auch dir dann immer da irgendwie so eine Voreingenommenheit irgendwie attestiert wird. Ja, klar, ich fände Oscar Piastri als Weltmeister charmant, aber auf der anderen Ende bin ich
das
einfach
ist ja das Geile.
Immer froh darüber.
Entschuldigung. Also nee, komm, mach ja. Du erstmal. Ja. Nee, das war unhöflich von mir. Nee, komm.
Nein. Kevin, bitte, ich liebe, weiß ich möchte das hören. Ich möchte das hören.
Sag. Das Geile ist ja, also auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geiern sich die Leute ein zurecht, dass ich ja Norris hasse. Ich bin ja wirklich offen, was das angeht. Ne? Ich bin ja wirklich offen, wo meine Sympathien, sage ich mal, verteilt sind. Finde ich auch nicht schlimm. Aber genauso ist es dann so, dass ich das am allerhärtesten kritisiere. Ja, und ich finde nicht, dass Norris über die Saison gesehen es jetzt verdient hätte, Weltmeister zu werden aktuell. Und Piastri hat es jetzt aktuell nicht verdient, Weltmeister zu werden. Also aktuell hat es Max Verstappen verdient, Weltmeister zu werden. Und ich glaube, dass am Ende wirklich der Weltmeister wird, der es dann auch akut verdient. So, wenn es Norris wird, ist es geil. Ist doch schön, wenn es Norris wird. Wenn es Piastri wird, ist es gut, dass es Piastri wird. Und wenn es Verstappen wird, ist es gut, wenn es Verstappen wird. Die Frage ist doch in der öffentlichen Wahrnehmung, das hatte ich auch in der Diskussion gestern, wenn Norris oder Piastri Weltmeister werden, ist es dann eine Weltmeisterschaft mit Sternchen dran? Ne? Weil bei Verstappen wären sich alle einig, das wäre ein mächtiger Titel, das wäre ein starker Titel. Und bei dem McLaren, weiß ich halt nicht. Ne? Aber das ist halt, im Endeffekt ist ja alles subjektiv. Die Leute sollen, also gerne, schickt euer Feedback, ist gar kein Problem, es ist wirklich gar kein Problem. Und ich halte das auch aus, also darum geht es gar nicht. Ne? Es ist halt wirklich spannend zu sehen, wie dann auch so die emotionalen Wogen aufbrausen, wenn man etwas Kritisches gegenüber Lando Norris sagt. Ne? Weil ich finde, gerade bei Lando Norris ist es schon der Fall, dass manche Leute vielleicht ein bisschen sehr empfindlich reagieren. So ist es halt. Ne? Ich meine, genauso erkennt man auch an, wenn es gut läuft, finde ich. Und ich finde, das macht es dann auch aus. Ne? Und es gibt genug zu kritisieren, es gibt aber auch genug zu loben. Und ich finde, wir versuchen da immer schön die Waage zu halten, nur das zu bewerten, was wir auch wirklich sehen können, wenn wir die sportliche Situation bewerten. Und ich glaube, da gehört das auch dazu, dass es dann diese emotionalen Reaktionen gibt. Es Motorsport ist Sport, da gehören Emotionen dazu. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da selber treu bleibt und sagt, okay, komm, also auch wenn ich Sympathien für jemanden habe, da muss ich nicht die rosa-rote Brille aufsetzen, sondern da wird dann kritischer drauf geguckt noch als überhaupt schon. Weil man möchte ja auch, dass diese Person erfolgreich ist im Sport. Und von daher alles entspannt, alles entspannt.
Ja, und das ist eben der Punkt, ne? Es ist ja nun mal auch so, dass diese Geschichten, die der Sport einfach schreibt, auch fernab jeglicher persönlicher Sympathie, es sind doch die Geschichten, die man haben möchte, die man erleben möchte. Und von daher habe ich klar gesagt am Anfang, diese Geschichte Oscar Piastri aus dem Nichts an Lando Norris vorbei, die hätte mir gefallen. Aber genauso muss man jetzt ganz klar sagen, aktuell schreibt Oscar Piastri, ne, diese Geschichte nicht. Die Tinte im Füller ist leer. Und er muss noch, wie wir sie alle von früher kennen, irgendwo im Etui-Kram und diese eine letzte Lamy-Patrone finden, die lange Lamy-Patrone für den hölzernen. Hattest du auch diesen holzroten Füller damals von Lamy
Natürlich,
ins da gab?
natürlich.
Ja, den muss Oscar Piastri jetzt einfach einlegen und sonst wird er eben überholt. Und ich habe mir das mal als Gedankengang, ich weiß nicht, Kevin, ob das zu weit weg ist oder vielleicht ein relativ passender Vergleich, so Jenson Buttons WM aufgeschrieben, 2009. Der ist ja auch fulminant reingestartet und hat sie am Ende dann ja mehr oder weniger zitternd ins Ziel getragen. Ich weiß nicht, ob Piastri das eben vielleicht jetzt nur noch oder ob Piastri das machen muss, nämlich eben einfach diese zweiten, dritten Plätze maximieren oder ob es eben zu gefährlich ist und er wirklich mal wieder zwei, drei Rennen gewinnen muss. Also ich glaube, diese Button-Version, die wird nicht reichen bei Oscar Piastri. Ich glaube, da werden noch mindestens ein, zwei Siege kommen müssen,
Ja.
wenn er diesen Pokal in die Höhe stemmen möchte.
Ja, das stimmt. Also muss noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was kommen. Da bin ich bei dir.
Kommen wir dann eben zu dem von dir gerade schon angesprochenen Duell. Was wir dann ja dahinter haben, ist das Duell Ferrari gegen Mercedes. Und ja, ich habe mich da letzte Woche komplett verhauen. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich sehe trotzdem auch diese in Mexiko Mercedes vorne. Wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du, Ferrari kann das manifestieren oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Ferrari das manifestieren kann. Ich glaube, dass Mercedes wieder weiter vorne sein wird, eben weil es jetzt nicht so heiß ist. Also wenn es diese 26, 25 Grad sind, dürfte das eigentlich Mercedes in die Karten spielen. Und ich bin eher der Meinung, dass vielleicht Ferrari sich wieder ein Stück weit nach hinten orientieren muss. Also Hackordnung, Verstappen, McLaren, Mercedes. Und dann ist bei Ferrari halt der Fall. Ich kann mir auch Aston Martin wieder stark vorstellen. Ich kann mir auch Williams wieder stark vorstellen. Ich würde jetzt nicht mein Geld darauf wetten, dass Ferrari klar die vierte Kraft ist. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach, für mich ist das aktuell noch so ein bisschen Strohfeuer, was da in Austin passiert ist, weil es eben auch Licht und Schatten gab. Weil es eben jetzt nicht klar war, dass sie da die zweite Kraft sind, sondern, oder die dritte Kraft sind, sondern sie mussten da schon für arbeiten. Sie mussten da schon Veränderungen für vornehmen. Es war jetzt nicht so, tja, weiß ich nicht, hat nicht so. Habe ich nicht so überzeugt. Also von daher, ich glaube, dass Mercedes Ferrari schlagen wird und bei Ferrari setze ich jetzt das Sternchen. Da sehe ich nicht wirklich, dass sie sicher vierte Kraft sind, sondern da könnte ich mir vorstellen, dass sie noch von einem anderen Team überholt werden. Was natürlich überraschend wäre, weil jetzt niemand damit rechnen würde. Aber so viel Vertrauen habe ich noch nicht in Ferrari.
Was, glaube ich, auch sehr spannend wird, wird natürlich die Qualifikation sein. Denn wir haben in Mexiko ja diesen langen, langen Weg zur ersten Kurve und dann auch eine sehr enge Kurve, wo wir in den letzten Jahren ja öfter mal Sergio Perez als Lokalmatador hat es leider selber erlebt, auch Kollisionen und Unfälle erlebt haben. Und gerade in der aktuellen Gemengelage, man möge sich mal vorstellen, wenn wirklich Piastri und Norris sich da nochmal gegenseitig aus dem Rennen nehmen, dann wird es natürlich ganz heiß. Und deshalb werde ich auch sehr gespannt, wie gesagt, um 23 Uhr am Samstagabend auf die Qualifikation schauen. Mal da die Frage: Siehst du auch, was die Pole angeht, Max Verstappen vorne? Weil die Pole in Mexiko ist ja jetzt nicht unbedingt immer das Beste, weil eben dieser lange Weg zur ersten Kurve und dieser Windschatten, das war ja früher, wer sich noch daran erinnert, in Sotschi immer ganz ähnlich. Da war ja auch dieser lange, lange Weg zur ersten Kurve. Glaubst du, dass es da irgendjemand auch vielleicht wirklich dieses Gambling-Spiel spielt, zu sagen, ich versuche da aus dem Windschatten rauszukommen, oder denkst du, die werden alle voll auf Pole gehen und versuchen, das zu verteidigen hin zu Turn 1?
Das ist eine spannende Frage, weil diese Kurve, dieser Weg dahin, der ist wirklich besonders, ne? Ich glaube trotzdem, dass die Pole Position attraktiv genug ist und dass du dich einfach nicht darauf verlassen kannst, dass du Zweiter wirst oder so und dann den Vorteil hast oder sogar Dritter oder Vierter. Ich glaube, das Ziel muss trotzdem sein, ganz vorne zu stehen und dich dann im Zweifel zu verteidigen oder zu hoffen, dass sich dahinter wieder, wie bei Perez zum Beispiel, jemand in die Quere kommt und sich das von alleine regelt, ne? Vor ein paar Jahren. Deswegen, Nee, Ziel ist die Pole, weil das hilft dir immer mehr, als sich darauf zu verlassen, dass du irgendwie Zweiter, Dritter wirst. Dafür ist das Feld dann doch zu eng beisammen. Also da bist du auf einmal ruckzuck irgendwie Fünfter, Sechster und weiß nicht, wie das passieren konnte. Und da, das weiß ich nicht. Deswegen all for Pole, ja.
Sehr gut. Ja, dann bevor wir gleich ja noch auch zur Auflösung unseres Tippspiels, und mir fällt gerade ein, ich habe bei Kicktipp nicht getippt. Schande auf mein Haupt. Verdammt.
Ja, stimmt. Hast du wirklich nicht.
Müssen wir natürlich jetzt nochmal, du hast ja gerade schon ein bisschen was auch angeteasert. Also du hast ja Aston Martin da schon genannt als Team, was man vielleicht noch auf dem Zettel haben müsste. Wir haben natürlich wieder unser geliebtes Mittelfeld. Und ja, es ist natürlich viel mehr ein ins Blaue raten, als dass wir jetzt hier wirklich sicher sein können, was da passiert, weil es einfach zu unterschiedlich ist. Ich glaube, man kann sich einig sein, Kevin, ich nehme jetzt dich einfach mal mit in mein Boot. Alpine wird wahrscheinlich die letzte Kraft sein. Dann haben wir aber eben Nico Hülkenberg, der ja vielleicht auch eben die Leistung aus Austin bestätigen möchte und noch ein paar Punkte sammeln würde. Wir haben Haas, wo ich sagen muss, mir Olli Berman, auch wenn er natürlich Pech hatte dann im Duell mit Yuki Tsunoda, wo er sich dann da doch rausdreht, wo Olli Berman mir wirklich gut auch gefallen hat und immer besser gefällt. Ich finde tatsächlich, da muss ich mich ein bisschen widerrufen. Ich habe ja vor einigen Wochen gesagt, dass ich glaube, dass Esteban Ocon aktuell noch der ja, schnellere in Anführungszeichen ist bei Haas. Da muss man sagen, das macht Olli Berman wirklich gut, auch wenn es jetzt eben ein bisschen vom Pech behangen war. Wir haben Williams, du hast es gesagt, Carlos Sainz auf einem wirklich aufstrebenden Ast aktuell. Der mausert sich dann doch langsam eben vielleicht zu dem Carlos Sainz, den man eigentlich auch einfach erwartet hat, als Williams ihn geholt hat. Hat es jetzt auch in Austin blöd weggeworfen, ein vielleicht noch besseres Ergebnis, als es mit dem dritten Platz im Sprint eh schon war. Man hätte vielleicht noch einige Punkte im Hauptrennen holen können. Also es sind viele dabei. Die Racing Bulls, die haben sich jetzt so ein bisschen aufgesplittet. Die sind, finde ich, in den letzten Rennen immer recht weit auseinander eigentlich. Die haben dieses Zusammenstehende aktuell nicht mehr. Also wirklich viele Fragen. Wenn du jetzt einfach mal wirklich rein aus dem Bauch heraus da eine Reihenfolge aufstellen müsstest, was wären da deine Gedankengänge?
Puh, rein aus dem Bauch heraus, sagst du. Williams, Aston Martin, also Alonso, Racing Bulls vertraue ich aktuell nicht, wegen dieser Motorennummer, aber vielleicht ist es in Mexiko auch gar nicht so ein großes Thema, wegen der Höhenluft, ne? Das kann natürlich auch sein, dass plötzlich diese Motorenprobleme, die Haja hat, wie weggeblasen sind und auf einmal geht das sehr, sehr gut. Das finde ich schwer dahinter, ne? Weil Haas, weiß ich nicht, auch Haas sauber habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Dann halt eher wirklich, vielleicht sogar Alpine. Also vielleicht funktioniert das mit in Mexiko. Obwohl, na, ja, ihr seht, ich tue mich total schwer.
Ich kann ja sagen, Alpine hat sich, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, in Mexiko mal extrem schwer getan.
Ja, du hast recht. Wegen des Renault-Motors. Ja, vermutlich stimmt das.
Aber ich finde, ich fand das auch gut, weil als ich mir gerade Gedanken gemacht habe, ich nehme Haas und Sauber mittlerweile immer, ja, immer irgendwie zusammen.
Ja,
ne?
Das
ist so das Powerpärchen des Mittelfelds quasi.
Ja, irgendwie schon, ne? Also das, uiuiui, ey, das finde ich gar nicht mal so, das finde ich gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Ja, gut, ich kann mich natürlich auch in die Nesseln setzen und am Ende ist es halt doch Nico Hülkenberg wieder, der Best of the Rest wird, aber den Eindruck habe ich nicht. Ich sag mal, wie gesagt, Williams, Alonso. Wer fehlt denn da noch? Habe ich irgendjemanden vergessen?
Nö, Racing Bulls, Sauber Haas, hast du alle genannt. Alpine habe ich für dich genannt, dann haben wir.
Also.
Haben wir alle drin?
Ja, haben wir alle drin, ne?
Ja, alle
schwer.
Katzen.
Ihr merkt schon, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Macht ihr das mal? Schreibt mal eine Tabelle auf und schreibt es uns in die Kommentare unter unsere Social Media Kanäle. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, es wird, wo wir gleich vielleicht so einen kleinen Eindruck gewinnen können, ist ja nochmal dann bei, wenn wir gleich den Mexiko Grand Prix tippen, da werden wir mit dem Dezente, könnte ja vielleicht so ein bisschen so in Richtung Best of the Rest dann gehen. oder zumindest ein Fingerzeig sein, wen wir da zumindest in den Punkten sehen, bin ich schon äußerst gespannt drauf. Ich würde dich aber jetzt erstmal bitten, Kevin, den klassischen Wechsel ins Funkhaus einmal für die Ergebnisse unserer Tippspiele von Austin. Würdest du mir diese Ehre erweisen?
Sehr, sehr gerne doch. Also im Tippspiel hier im Podcast hast du 2-1 gewonnen, führst also mit 31,5-23,5 Punkten. Bei Kicktipp hast du vergessen zu tippen, liegst auf Platz 152 in Gruppe 1 und ich habe 43 Punkte gemacht und stehe auf Platz 101. In Gruppe 1 gratulieren wir Mago GP zu 80 Punkten und dem Tagessieg. In Gruppe 2 Simus mit 98 Punkten und in Gruppe 3 Niemand mit 80 Punkten. In der Gesamtwertung führt 1 Alex 33 aus Gruppe 1 mit 985 Punkten vor Petia mit 956 Punkten aus Gruppe 2 und auf Platz 3 Tiger Trojan Senior mit 953 Punkten. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Noemi mit ihrem Team Turbo zu 291 Punkten und dem Tagessieg in Austin. In der Gesamtwertung führt weiter Günther mit seinem Team McLaren Racing 2 mit 4.186 Punkten vor Noemi und ihrem Team Turbo mit 4.105 Punkten vor Robert mit dem Team Carbon Racing mit 4.054 Punkten.
Wahnsinn. Mir fällt übrigens gerade auf, und Respekt dafür, Tiger Trojan Senior ist, glaube ich, seit ich Teil dieses Podcasts sein darf, immer irgendwie genannt bei den Kicktipp-Sachen. Also ist geil, ne? Ja. Ganz, ganz tiefen Respekt von meiner Seite aus. Ja. Und ja, Kevin, dann wird es Zeit, die Hüllen fallen zu lassen, die Kleber abzunehmen von der Boxenmauer oder von den Boxenstraßen. Und ich würde gerne wissen, Kevin, wer wird in Mexiko gewinnen? Wer holt die Pole? Wer komplimentiert das Podium? Und vor allem, wer wird Zehnter und wer wird Letzter?
Also, die Pole holt Lando Norris. Das Rennen gewinnt aber nicht, denn das gewinnt Max Verstappen vor Lando Norris und George Russell auf der 3. Oscar Piastri wird Zehnter und Gabriel Bortoleto wird Letzter. Ich muss was wagen.
Das heißt,
ja.
Okay, ich sage tatsächlich, Oscar Piastri holt die Pole, gewinnt das Rennen aber nicht, denn das gewinnt Max Verstappen vor George Russell und vor Charles Leclerc, weil ich sage, beide McLaren kommen nicht über Kurve 1 hinaus. Zehnter wird dadurch Lance Stroll. Und letzter wird wieder Pierre Gasly.
Wer ist nochmal auf der Pole?
Oscar Piastri.
Piastri. Okay, alles klar. Gut, habe ich notiert. Bin ich mal gespannt.
Wunderbar. Ja, ich auch. Ja, Kevin, dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal für eine tolle Rückschau auf Austin, für eine Vorschau auf Mexiko. Und ich bin voller Vorfreude nach Mexiko, mit dir darüber zu sprechen, was wir dann erleben, wie der WM-Kampf sich entwickelt. Es ist auf jeden Fall jetzt doch noch ein bisschen Würze reingekommen, diese geschmacklose Kürbissuppe des WM-Kampfs von McLaren hat durch Max Verstappen nochmal eine ordentliche Prise Salz bekommen. Und von daher, Kevin, ich bin voller Vorfreude und danke dir erstmal für diese Ausgabe.
Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Mexiko und bin gespannt, worüber wir dann nächste Woche hier sprechen dürfen.
Ich auch. Und wenn ihr auch darauf gespannt seid, dann bleibt bitte erstmal gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.